Die assyrischen Könige versammelten die hervorragendsten Gelehrten des Landes an ihrem Hof. Darunter fanden sich Ärzte, Sterndeuter, Magier und Beschwörer, hochgeschätzte Spezialisten, die den König berieten, von seinen Leiden befreiten und bei Regierungsentscheidungen ihre Expertise zur Verfügung stellten. Wir kennen diese Personen und ihre Tätigkeiten aus zahlreichen Briefen, die sie im Laufe des 7. Jahrhunderts vor Christus an ihre Herrscher geschrieben haben und die bei den Ausgrabungen in der assyrischen Hauptstadt Ninive zutage gefördert wurden.
Von Assur nach Babylon, ein Podcast des Altorientalischen Instituts der Universität Leipzig. Heute mit Professor Dr. Michael Streck, Dr. Janine Wende, Dr. Hannes Leonhardt, Jonathan Jaffe, Clemens Vogt und Jonathan Hempel. Herzlich willkommen. Als der biblische Prophet Jesaja den Untergang Babylons vorhersagte, warf er der Stadt Babylon vor:
Deine Weisheit und dein Wissen haben dich betrogen, dass du im Herzen dachtest, ich und sonst nichts mehr. Dennoch wird dich Unheil treffen. Verderben wird über dich hereinbrechen, gegen das du keinen Zauber weißt. Plötzlich kommt über dich der Untergang, ehe du dich dessen versiehst. Nun tritt auf mit deinen Bannsprüchen und mit deinen vielen Zauberkünsten, mit denen du dich von Jugend an abgemüht hast. Vielleicht verschaffst du dir Nutzen und jagst Schrecken ein. Du bist müde geworden von deinen vielen Beratern. So mögen nun auftreten und dich retten, die den Himmel abteilen, die nach den Sternen sehen und an jedem Neumond zu sagen wissen, was über sie kommt.
Wenn hier der Prophet auch mesopotamische Weisheit und Gelehrtentum geringschätzte, so wird aus diesem Passus doch klar, dass sie im alten Orient und darüber hinaus in der gesamten Antike als Charakteristikum des Zweistromlandes galten. Zauberei, Magie und Astrologie waren dort geschätzte gelehrte Disziplinen, die in unserer heutigen aufgeklärten und rationalen Kultur nicht als Wissenschaft bezeichnet würden, im Altertum aber als gottgleiche Weisheit galten. Deshalb sagt die babylonische Königin zu ihrem Sohn Belsazar auch im biblischen Buch Daniel:
Es gibt ja in deinem Reich einen Mann, in dem der Geist des heiligen Gottes wohnt. Schon zur Zeit deines Vaters wurde in ihm Erleuchtung und Einsicht und eine Weisheit gefunden, wie sie sonst nur die Götter besitzen. Der König Nebukadnezar, dein Vater, hat ihn deswegen zum Obersten der Magier, Beschwörer, Astrologen und Opferschauer bestellt.
Die altorientalischen Texte bestätigen die in den biblischen Texten angedeutete Prominenz dieser Gelehrten. So befinden sich unter den zahlreichen Briefen aus Ninive, der Hauptstadt des Assyrerreiches im 7. Jahrhundert vor Christus, einige hundert, die von einer Gruppe Gelehrter, auf Assyrisch Umanu, an den assyrischen König geschickt wurden. Sie gehörten fünf Disziplinen an: Assyrisch Tubscharu, Schreiber, zugleich Astrologe, Baru, Opferschauer, Ashipu, Beschwörer, Asu, Arzt, und Kalu, Klagesänger. Ein neuassyrisches Vokabular bezeichnet Gelehrte der vier letzten Disziplinen als Chassu, das heißt Weise, ein Beiwort, mit dem vermutlich nicht jeder Opferschauer, Beschwörer usw. geschmückt wurde, sondern nur diejenigen, die sich in diesen Disziplinen besonders hervorgetan hatten. Ein Brief des Gelehrten Marduk-Shapikseri empfiehlt dem König 20 solcher weiser Männer, die er in seinem Dienst gut verwenden könne.
20 fähige Gelehrte, dem Wunsch des Königs entsprechend, die für den König meinen Herrn gut sind und für den Bedarf des Königs meines Herrn Verantwortung tragen. Ich werde sie zusammenbringen und dem König meinem Herrn geben.
Manche dieser hervorragenden Gelehrten waren in mehreren Disziplinen gleichzeitig zu Hause. Der Briefschreiber Marduk-Shapikseri selbst war von Hause aus Kultsänger, beherrschte aber auch zahlreiche andere Rituale und Omenkompendien.
Die Arbeit meines Vaters, die Kultsängerschaft, habe ich voll gemeistert. Ich habe die Serie studiert und gesungen. Ich kann Mispi, Takpirti Ikali, ich habe Shiru Shalmu Marzu studiert, Enuma Anu Enlil habe ich gelesen und die Sterne des Himmels beobachtet. Ich habe Shuma Isbu, Katadugu, Alandimu, Nikdimu und Shuma Alu gelesen. All das habe ich in meiner Jugend gelernt. Unter dem Schirm des Königs, meines Herrn, habe ich mein Wissen vervollkommnet. Ich kann die Arbeit meines Vaters
Madukshapikseri spricht hier von Werken, die zu lang sind, um auf eine einzelne Tontafel zu passen und ganze sogenannte Serien von Tafeln umfassen. Mispi, zu Deutsch Mundwaschung, ist ein Ritual bei der Weihung von Statuen. Takpirti Ekali, übersetzt Reinigung des Palastes, bezieht sich auf die kultische Reinigung des von Übel befallenen Palastes.Shiru, Shalmu, Marzu, gesundes und krankes Fleisch, hat nichts mit Medizin, sondern mit aus einer Schafsleber gelesenen Vorzeichen zu tun. Gesundes Fleisch sind gute, krankes Fleisch schlechte Omina. Enuma Anu Enlil, zu Deutsch als Anu und Enlil, ist die umfangreichste aus rund 70 Tafeln bestehende astrologische Tafelserie.Shuma Isbu, übersetzt wenn eine Missgeburt, bezeichnet ein aus 24 Tafeln bestehendes Wahrsagekompendium, das Vorzeichen aus missgebildeten tierischen Föten ableitet. Katadugu heißt wörtlich aus dem Mund Gesagtes, Aladimu ausgeformte Gestalt und Nikdimu ausgeformte Sache.Diese drei sind physiognomische Vorzeichenserien, die das Aussehen und das Verhalten des Menschen beobachten und daraus die Zukunft vorhersagten. Shuma Alu, zu Deutsch wenn eine Stadt, schließlich stellt eine sehr umfangreiche, aus mindestens 120 Tafeln bestehende Sammlung sogenannter terrestrischer Vorzeichen dar, die sich auf der Erde beobachten lassen. All dies kann Madukshapikseri.Können bedeutet im Orient gewöhnlich Wort für Wort auswendig beherrschen. Madukshapikseri empfiehlt im selben Brief auch seine gelehrten Kollegen.
Marduk Nazir beherrscht voll die Serie und die Disziplin des Kultsängers. Er ist für den König, meinen Herrn, gut. Akrea ist ein Flüchtling aus Assyrien. Er hat Brandzeichen auf seinem Gesicht und seinen Händen, aber er ist ein sehr fähiger Beschwörer. Er ist für den König, meinen Herrn, gut.Kuduru kann die Opferschau und hat die Serie als Anu und Enlil gelesen. Für den König, meinen Herrn, ist er gut. Achashubshi ist ein fähiger Arzt. Er ist für meinen Herrn gut.
Die meisten der Gelehrtenbriefe aus Ninive stammen von einer kleinen Gruppe von Gelehrten, die im Palast oder in dessen Nähe lebten. Einige der Briefe wurden jedoch von Gelehrten, die in den drei anderen bedeutendsten assyrischen Städten, Assur, Kalach und Arbela, stationiert waren, an den Königshof gesandt. Man hat in den Gelehrtenbriefen einen sogenannten inneren Zirkel von 17 Gelehrten ausgemacht, die in regelmäßigem Briefkontakt mit dem König standen. Sie waren, mit einer Ausnahme, alle Assyrer und bekleideten einen hohen Rang am Königshof. Ihre Briefe stammen aus der Regierungszeit der assyrischen Könige des 7. Jahrhunderts vor Christus.Sie führten die folgenden Titel: Oberschreiber und des Königs persönlicher Gelehrter des Kronprinzen, Astrologe, Tempelbetreter des Assur, das heißt ein Priester, Oberleberschauer, Oberbeschwörer, Beschwörer des Königs, Beschwörer, Oberarzt, Arzt, Oberkultsänger, Schreiber.Wenn auch der Palast eine größere Zahl von Gelehrten in den verschiedenen Disziplinen beschäftigte, so ist doch klar, dass zum inneren Zirkel nur die bedeutendsten Gelehrten gehörten, die ihre Arbeit glänzend beherrschten. Wir kennen diese Gelehrten und ihre Professionen mit ihren Namen. Die Autoren von Gelehrtentexten und die Urheber von Erkenntnissen sind im Alten Orient jedoch unbekannt. Sie bleiben anonym. Deshalb gab es auch kein Plagiat.Abschreiben, was andere zuvor geschrieben hatten, war nicht verpönt, sondern galt als eine der Hauptaufgaben der Gelehrten.
Einer der Gelehrten des inneren Zirkels war der Oberarzt Uratnanaya. Er praktizierte zur Zeit des Königs Ashur-Achu-Idina, im Alten Testament Asarhadon genannt, und schrieb im 7. Jahrhundert vor Christus eine Anzahl von Briefen an den König. In einem dieser Briefe wird über die Schwierigkeit gesprochen, die Krankheit des Königs zu diagnostizieren.
An den König, meinen Herrn, dein Diener Uratnanaya. Dem König, meinem Herrn, sei sehr, sehr wohl. Ninurta und Gula mögen dem König, meinem Herrn, Gesundheit des Herzens und des Körpers geben. Der König, mein Herr, sagt ständig zu mir: Warum erkennst du nicht die Natur dieser meiner Krankheit und bewirkst nicht ihre Heilung? Früher hatte ich vor dem König gesprochen und ihm betreffs seiner Symptome keine Anweisungen gegeben. Jetzt nun habe ich einen Brief gesiegelt und gesandt. Man möge ihn vor dem König lesen und dem König, meinem Herrn, Anweisungen geben. Wenn es dem König, meinem Herrn, recht ist, mögen die Opferschauer diesbezüglich ein Ritual durchführen. Der König möge diese mitgesandte Spülung anwenden und vielleicht wird das Fieber den König, meinen Herrn, verlassen. Ich habe diese Spülung aus Öl bereits 2 oder 3 Mal für den König, meinen Herrn, bereitet. Der König kennt sie. Wenn der König befiehlt, möge er sie morgen anwenden. Sie wird die Krankheit entfernen. Sobald sie vor den König das Zilbanu-Medikament bringen, soll man den Vorhang zuziehen, wie man es schon 1 oder 2 Mal zuvor getan hat. Ich werde eintreten und Anweisungen geben. Vielleicht wird der König schwitzen. In einem Lederbeutel habe ich Umschläge an den König, meinen Herrn, gesandt. Der König möge sie um seinen Hals wickeln. Zusammen damit habe ich eine Salbe gesandt. Der König möge sich bei einem akuten Anfall damit salben.
In der Briefeinleitung ruft Uratananaya das Götterpaar Ninurta und Gula an. Ninurta ist der mit dem assyrischen Königtum besonders verbundene Gott des Krieges. Seine Gattin Gula ist eine Heilgöttin. Ihr Zuständigkeitsbereich dürfte der Grund für die Anrufung des Götterpaares gewesen sein. Nicht nur Uratananaya, sondern auch der moderne Medizinhistoriker hat Schwierigkeiten, die Krankheit Ashur-Araidinas zu diagnostizieren. Der Altorientalist Simur Papula hat die in den Briefen verschiedener Ärzte an Ashur-Araidina geschilderten körperlichen Krankheitssymptome zusammengestellt. Fieber, Schwäche, Appetitmangel, Lähmung, Augenentzündung, verschiedene Hautkrankheiten, Schüttelfrost und Ohrschmerzen. Die Krankheit, zu der möglicherweise all diese Symptome gehörten, scheint chronisch gewesen zu sein. Bereits vor seinem Regierungsantritt hatte Ashur-Araidina an Augen- und Ohrentzündungen gelitten. Er war zu dieser Zeit zwischen 30 und 35 Jahre alt. Mit zunehmendem Alter verschlechterte sich die Krankheit. Mit Mitte 40 war er ernsthaft krank und muss bereits dem Tode nahe gewesen sein. In seinem letzten Regierungsjahr, während seines Feldzugs nach Ägypten, brach die Krankheit erneut aus und kostete ihn im Verein mit der Hitze und dem Stress der Kampagne das Leben. Papula schlug eine Identifizierung der Krankheit als eine Art Lupus vor, auch Schmetterlingsflechte genannt. Dabei handelt es sich um entzündliches Rheuma, eine Autoimmunerkrankung, welche Haut, Gelenke und innere Organe in Mitleidenschaft zieht. Allerdings sind bereits die Symptombeschreibungen, die die antiken Texte geben, und die Interpretation der verwendeten Termini für Krankheiten und Medikationen mit vielen Problemen behaftet. Außerdem ist es unklar, ob alle Symptome überhaupt zur selben Krankheit gehörten. Es ist deshalb sehr schwer, eindeutig zu sagen, an welcher Krankheit der König litt. Dies ist ein Problem, mit dem die altorientalische Medizinforschung grundsätzlich zu kämpfen hat. An Behandlungsmethoden nennt unser Brief Ölspülung, das unbekannte Zilbanu-Medikament, Umschläge und Salbe. Mit diesen Methoden dürfte vor allem die Haut betreffenden Symptome behandelt worden sein. Das im Text unklare Vorhang zuziehen könnte verordnete Bettruhe bedeuten. Uratananaya vertraut aber nicht auf ärztliche Kunst in unserem Sinn allein, sondern empfiehlt auch die Durchführung einer Leberschau, um den Erfolg der Behandlung vorherzusagen und möglicherweise noch Korrekturen anbringen zu können. In einem anderen Brief behandelt Uratananaya die Ohrschmerzen Ashur-Araidinas wie folgt.
Danach habe ich Räuchersubstanzen geschickt. Das Kanaktu-Öl und das Nikiptu-Öl, das ich geschickt habe, möge man zuerst ins Ohr tropfen. Danach möge man räuchern. Sobald man geräuchert hat, soll man die Prozedur wiederholen. Den Rest des Öls soll man auf rote Wolle tropfen und ins Ohr legen. Das ist sehr gut.
Die akkadischen Begriffe Kanaktu und Nikiptu bezeichnen nicht genau identifizierbare Harzpflanzen, die auch sonst zur Behandlung kranker Ohren belegt sind. Hier wird offenbar das Harz in die Ohren getropft, durch Verbrennung zur Räucherung verwendet und schließlich auf Wolle geträufelt ins Ohr eingeführt. Uratananaya behandelte nicht nur König Ashur-Araidina selbst, sondern die ganze königliche Familie. Im folgenden Brief sind der Kronprinz Assurbanipal und eine weitere, nicht identifizierbare Person als sein Patient genannt.
Dem Kronprinzen geht es sehr gut. Die Behandlung, die wir durchführten und der Brust angedeihen ließ, dauerte 1 Stunde 40 Minuten. Er wachte auf, hielt sich wach, setzte sich auf. Wie gut es ihm nun geht. Was den Patienten betrifft, dessen Nase blutet, der Rapmugi-Offizier sagte mir, gestern Abend sei viel Blut geflossen. Man legt diese Umschläge unsachgemäß auf. Man hat sie auf die Nasenscheidewand gepresst, sodass sie die Nasenscheidewand drücken. Daher kommt das Blut heraus. Man soll sie in die Nasenlöcher legen. Der Atem wird zwar behindert werden, aber die Blutung wird gestillt werden.
In einem anderen Brief wird einer der kleinen Prinzen behandelt.
Dem Baby geht es sehr gut. Um dem Abszess hinter seinem Ohr habe ich einen Umschlag gebunden. Er war an einer Ecke lose geworden. Gestern Abend löste ich den Verband, durch den der Umschlag festgehalten war. Es war Eiter auf dem Umschlag, so viel wie die Kuppe des kleinen Fingers. Bei den Göttern, niemand sonst hat Hand an ihn gelegt. Es geht ihm sehr gut. Der König, mein Herr, möge froh sein. In 7 oder 8 Tagen wird er gesund werden.
Uratnanaya versichert hier dem König, dass niemand außer ihm selbst den Kleinen behandelt hat. Die Gelehrten wurden auch angehalten, Rezepte und Therapien zu sammeln und auf Tontafeln zusammenzustellen, die dann in der königlichen Bibliothek aufbewahrt wurden. Die berühmte Bibliothek Assurbaniplis, auch Assurbanipal genannt, in der assyrischen Hauptstadt Ninive ist vorwiegend durch solche Sammlungstätigkeiten assyrischer und babylonischer Gelehrter und Schreiber entstanden. Im folgenden Briefpassus ist von der Kompilation von Therapien gegen Zahnweh die Rede.
Betreffs der Zahnheilung, worüber mir der König geschrieben hat. Ich werde mich darum kümmern. Es gibt viele Heilmethoden für Zähne.
Uratnanaya stand aufgrund der Krankheit Ashur-Aho-Idinas und der zahlreichen Leiden der königlichen Familie unter ziemlichem Stress, weshalb er im selben Brief um einen längst fälligen Urlaub bat.
Was mir der König, mein Herr, geschrieben hat, ob es stimme, dass ich mir meinetwegen Sorgen gemacht hätte. Wann habe ich je frei gehabt? Ich war für Ashur-Mukin-Palea da, bis ich sein Wohlergehen sah. Dann kam ich herbei, um mich um das Wohlergehen des Königs zu kümmern. Jetzt möge mich der König, mein Herr, 1 Monat lang beurlauben. Ich habe eine bestimmte Arbeit zu erledigen. Sonst werde ich sterben.
Assurbanipal war einer der Prinzen, der an Fieber gelitten hatte. Die Arbeit, von der Uratnanaya spricht, scheint für ihn recht wichtig gewesen zu sein, wenn man den dramatischen Schluss des Passus berücksichtigt.
Verlassen wir also Uratnanaya, gönnen ihm seinen Urlaub und wenden wir uns einem anderen Gelehrten namens Balasi zu. Balasi war Astrologe, kannte sich aber auch in anderen Disziplinen gut aus und war etwa imstande, dem König eine schwierige Passage aus der Vorzeichenserie über Fehlbildungen zu erläutern. In einem weiteren Brief deutet er Vogelomina.
An den König, meinen Herrn, dein Diener Balasi, heil sei dem König, meinem Herrn. Nabu und Marduk mögen den König, meinen Herrn, segnen. Betreffs des Raben, über den mir der König, mein Herr, geschrieben hat, dies sind die einschlägigen Vorzeichen. Wenn ein Rabe etwas in das Haus eines Mannes gebracht hat, wird dieser Mann etwas bekommen, das ihm nicht gehört. Wenn ein Falke oder ein Rabe etwas, das er trägt, beim Haus eines Mannes oder vor einem Mann fallen lässt, wird dieses Haus Ishtichu haben. Ishtichu bedeutet Profit. Wenn ein Vogel Fleisch, einen Vogel oder sonst was trägt und es beim Haus eines Mannes fallen lässt, wird dieser Mann ein großes Erbe genießen.
Balasi zitiert die einschlägigen Omina samt Variante und erklärt das inzwischen ungebräuchliche, dem König möglicherweise unbekannte, literarische babylonische Wort Ishtichu. Vermutlich stammen diese Omina aus nicht erhaltenen Tafeln der Vorzeichenserie des Titels »Wenn eine Stadt auf einer Anhöhe liegt«. Balasis breite Kenntnisse beförderten seine Karriere. König Ashur-Aho-Idina ernannte ihn zum persönlichen Gelehrten des Kronprinzen Assurbanipal. Sein Hauptarbeitsgebiet war die Astrologie. So berichtete er dem König über eine Finsternis von Mond und Sonne.
Betreffs der Beobachtung des Mondes, über die mir der König, mein Herr, geschrieben hat, die Finsternis wird vorübergehen, sie wird nicht stattfinden. Betreffs der Beobachtung der Sonne, über die mir der König, mein Herr, geschrieben hat, Der König, mein Herr, weiß, dass die Beobachtung sorgfältig ist. Morgen ist der entscheidende Tag. Wenn die morgige Beobachtung zu Ende ist, wird sie nicht stattfinden.
Simo Parpola weist im Kommentar zu diesem Brief darauf hin, dass die Kenntnisse Balassis über die Finsternisse von Mond und Sonne unterschiedlich waren. Während er die Mondfinsternis mit Hilfe von regelmäßigen, mindestens bis in das Jahr 747 v. Chr. Zurückreichenden Beobachtungsreihen sicher ausschließen konnte, war er sich unsicher, ob die Sonnenfinsternis am nächsten Tag stattfinden würde oder nicht. Während Mondfinsternisse in der babylonischen Spätzeit vorausberechnet werden konnten, gelang die Vorausberechnung von Sonnenfinsternissen nie. Das Interesse des Königs an den Finsternissen war durchaus verständlich, da Finsternisse als bedrohliche Vorzeichen galten. Wenn man sie vorhersagen konnte, war es rechtzeitig möglich, rituelle Vorkehrungen gegen die durch sie hervorgerufenen Übel zu treffen. Balassis große Sorge war es, ein Himmelszeichen zu übersehen und den König davon zu überzeugen, dass er seiner Beobachtungspflicht eifrig nachkam und alles Wissenswerte dem König weitergab.
Betreffs dessen, was mir der König, mein Herr, geschrieben hat, ob ich etwas am Himmel beobachtet hätte. Meine Augen sind auf den Himmel gerichtet, aber ich sage, nichts und niemand habe ich gesehen und deshalb auch nichts an den König gesandt. Nichts ist geschehen und ich habe nichts gesehen. Was die Beobachtung der Sonne betrifft, über die mir der König, mein Herr, geschrieben hat, es ist tatsächlich der Monat für die Beobachtung der Sonne. Zweimal werden wir die Beobachtung vornehmen, am 28. des Monats Achachsamna und am 28. des Monats Kislimu. Wir werden so in diesen beiden Monaten die Beobachtung der Sonne vornehmen. Was die Sonnenfinsternis betrifft, über die der König, mein Herr, gesprochen hat, die Finsternis hat nicht stattgefunden. Am 29. werde ich wieder beobachten und schreiben. Der König, mein Herr, hat mich in Herzensangst versetzt. Ich habe nichts zu berichten.
Der Astrologe war nicht nur für die Bewegungen des Mondes, der Planeten und der Sterne, sondern für alle Himmelszeichen zuständig. Blitze galten in Assyrien als göttliche Strafe, weshalb ihr Auftreten unheilvoll war.
Was mir der König, mein Herr, geschrieben hat, dass in der Stadt Chachichumba Feuer vom Himmel gefallen sei und die Felder der Assyrer verzehrt habe, warum sucht der König nach der Bedeutung des Vorfalls? Warum überhaupt sucht der König im Haus eines Landarbeiters danach? Es gibt keinerlei Übel im Palast. Und wann wäre der König je nach Chachichumba gegangen? Nun, falls es im Palast Übel gibt, möge man gehen und das Ritual Böses vom Feuerball darin durchführen. Falls der König, mein Herr, fragt, was darüber in den Tafeln steht, es steht Folgendes. Wenn der Wettergott Adad innerhalb einer Stadt oder außerhalb einer Stadt ein Feld verwüstet hat oder ein Feuer irgendetwas verbrannt hat, wird dieser Mann immer wieder 3 Jahre lang in Not und Klage dahin gehen. Es wird explizit über den gesprochen, der das Feld kultiviert hat.
Balassi zitiert hier Omina, die sich auf die 55. Tafel der Tafelserie »Wenn eine Stadt« stützen, in der die ominöse Bedeutung von Blitzen behandelt wird. Weil sich der Blitzschlag nicht in Ninive, sondern in einem Dorf in der Provinz Kalach ereignete, betrifft er den König jedoch gar nicht. Der Fortgang des Textes beschäftigt sich mit einer weiteren Aufgabe der assyrischen Astrologen, nämlich der Justierung des Kalenders.
Betreffs der Schaltung eines Monats, über die der König mir geschrieben hat. Dies ist ein Schaltjahr. Sobald Jupiter sichtbar geworden ist, werde ich an den König, meinen Herren, schreiben. Ich warte darauf. Es wird noch diesen Monat dauern. Dann werden wir sehen, wie es sich verhält und wann wir schalten sollen.
Balassi lässt noch offen, ob ein zusätzlicher 6. oder ein 12. Monat geschaltet werden sollte. Weil er zuvor den Aufgang Jupiters beobachten und erst dann eine Entscheidung fällen möchte. Anders als wir hatten die Mesopotamier kein Sonnenjahr von 365 Tagen, sondern ein Mondjahr von 12 Monaten mit zusammen 354 Tagen. Dies erforderte von Zeit zu Zeit die Einfügung eines Schaltmonats in den Kalender. Der rechte Zeitpunkt hierfür ließ sich am Aufgang bestimmter Gestirne ablesen, hier etwa des Jupiters. Schließlich war Balassi auch für die Interpretation von Erdbeben zuständig, wie der folgende Briefausschnitt zeigt.
betreffs der Deutung des folgenden Vorzeichens, welches mir der König, mein Herr, geschrieben hat, und das lautet: Der König wird bei seinen Notablen gering geachtet werden. Der König möchte wissen, was an Verlusten zu erwarten ist. Deutung von monatlichen Vorzeichen sind wie folgt. Keines gleicht dem anderen, ihre Deutung sind unterschiedlich. Nun dieses: Wenn er gering geachtet wird, ist dessen Ursache ausschließlich ein Erdbeben. Es gab ein Erdbeben, das ist übel. Man möge das Ritual gegen Erdbeben durchführen. Dann werden deine Götter das Übel vorübergehen lassen. Der Gott Ea hat getan, der Gott Ea hat gelöst. Der das Erdbeben gemacht hat, er selbst hat auch das Löseritual dagegen gemacht. Gab es nicht auch bei den Vätern und Großvätern des Königs Erdbeben? Habe ich nicht selbst, als ich klein war, Erdbeben erlebt? Dieser Gott hat nur die Ohren des Königs geöffnet, indem er sagte, er möge seine Hände zu dem Gott heben, ein Löseritual durchführen und auf der Hut sein.
Zu Beginn des Briefes zitiert der König eine ungünstige Omen-Apodose aus der astrologischen Serie mit dem Titel Als Anu und Enlil und fragt nach möglichen konkreten Verlusten, das heißt zu erwartenden Übeln. Balassi informiert den König zunächst, dass eine allgemeingültige Antwort nicht gegeben werden könne, sondern dass die Omina für jeden Monat unterschiedlich seien. Als Ursache des Übels, so Balassi, sei ein Erdbeben anzusehen, was ein schlechtes Vorzeichen sei. Doch könne das daraus resultierende Übel durch ein Ritual abgewendet werden. Balassi untermauert seine Stellungnahme durch das Zitat der magischen Formel: Ea hat getan, Ea hat gelöst. Diese Formel kommt häufig in sogenannten Namburbi-Ritualen vor. Das sind Löserituale zur Abwehr von Übeln, die durch schlechte Vorzeichen angekündigt wurden. Auch gegen das Erdbeben gäbe es ein solches Namburbi-Ritual. Die Wirksamkeit dieser Rituale begründet Balassi mit Erfahrungen, die der König und Balassi selber bereits mit früheren Erdbeben gemacht hätten. Auch diese zogen ja keine üblen Folgen nach sich, weil die entsprechenden Löserituale das Übel erfolgreich abwehrten. So ist zwischen den Zeilen zu lesen. Das Erdbeben sei lediglich eine Warnung an den König gewesen, zu den Göttern zu beten, ein Löseritual durchzuführen und sich vor Verfehlungen in Acht zu nehmen.
Unter den neuassyrischen Königen stand Assyrien in höchster Blüte. Ein Brief des Beschwörers Adad-Shumu-Utsur an Assurbanipal drückt dies so aus:
Eine gute Regierung, rechtschaffene Tage, Jahre der Gerechtigkeit, reichhaltige Regen, große Fluten, florierender Handel. Die Götter sind freundlich. Es gibt viel Gottesfurcht. Die Tempel blühen. Die großen Götter des Himmels und der Erde wurden zur Zeit des Königs meines Herrn erhöht. Die alten Männer tanzen. Die jungen Männer singen. Die Frauen und Mädchen freuen sich und jubeln. Die Frauen werden geheiratet und man legt ihnen Ohrringe an. Jungen und Mädchen werden hervorgebracht, der Nachwuchs gedeiht. Der König, mein Herr, hat den zum Leben erweckt, der eine Verfehlung begangen hatte und zum Tode verurteilt gewesen war. Die viele Jahre lang gefangen waren, hast du befreit. Die viele Tage lang krank waren, sind gesund geworden. Die Hungrigen wurden satt. Die Ausgetrockneten salbten sich. Die Nackten bedeckten sich mit Kleidern.
Blütezeit und Untergang Assyriens lagen nur wenige Jahrzehnte auseinander. Das Assyrische Reich wurde durch das Neubabylonische abgelöst. Mesopotamisches Gelehrtentum jedoch lebte in Babylonien weiter und wurde dort fortentwickelt. Die rechnende Astronomie und die Mathematik erlebten in der babylonischen Spätzeit einen Höhepunkt und strahlten von dort nach Griechenland aus. Ein prominentes Beispiel dafür ist die Tradition der 12 Tierkreiszeichen von je 30 Grad Länge, die von den Griechen aus Mesopotamien übernommen wurden und von dort bis in unsere Zeit weiterleben. Sogar einige der Namen der Sternzeichen sind noch dieselben. Auch die Einteilung des Kreisbogens in 360 Grad und somit auch indirekt unsere Zeiteinteilung in 24 Stunden zu je 60 Minuten stammen aus Mesopotamien. Das mesopotamische Gelehrtentum hat somit Spuren hinterlassen, die bis heute weiterwirken.
Dies war die 16. Folge unseres Podcasts. In der nächsten Folge werden wir ein neues, großes Forschungsprojekt unseres Institutes vorstellen, das Leipzig Acadian Dictionary an der Sächsischen Akademie der Wissenschaften.